Das Morgenmagazin um 6:19 Uhr in München. Boten jetzt mehrere Bauern an, die städtischen Grünanlagen fachmännisch zu pflegen. Von ihren Höfen könnten sie nämlich nicht mehr leben. Händeringend suchen sie Arbeit und sei es im Stadtpark. Landwirte am Markt gescheitert, am sogenannten gemeinsamen europäischen Agrarmarkt geöffnet. Heute vor 30 Jahren. Wilfried Bommert, auf diesem Markt haben fast nur noch die Großen eine Überlebenschance. Was war das für eine Handelsidee, die die Regierungen vor 30 Jahren dazu veranlasst hat, diesen Markt zu schaffen?
Also im Grunde ein Kuhhandel zwischen Deutschland und Frankreich, um die größten ersten Partner zu nennen. Die Deutschen hatten ein großes Interesse daran, Industriegüter zu verkaufen, also Mercedes und Farbfernseher und Waschmaschinen. Und die Franzosen hatten großes Interesse daran, ihr Getreide zu verkaufen, von dem sie viel gutes Getreide für Baguette produzierten und ihre Hähnchenschenkel und ihre Artischocken. Und da lag es eigentlich nahe zu sagen, wenn wir das zusammenfassen, dann machen wir einen gemeinsamen Agrarmarkt. Da handeln wir die Agrargüter untereinander aus und damit verdienen die Franzosen an ihren Agrargütern und können sich anschließend die wunderbaren Mercedes aus Deutschland kaufen. Und so einfach wie die Idee war, wurde sie nachher auch ausgeführt. Es wurde ein gemeinsamer europäischer Markt mit gemeinsamen europäischen Agrarpreisen gemacht.
Und vor diesem Markt, da wurden eben dann auf die französischen Artischocken entsprechende Steuern aufgeschlagen?
Da wurde wie bei jedem Importgut eine deutliche Steuer erhoben und das machte die dann hier teurer und auch nicht konkurrenzfähig, sodass die in Deutschland dann ihre Schwierigkeiten in der Saison hatten.
Stichwort Preise. Wie hat sich dieser europäische Agrarmarkt dann auf die Verbraucherpreise ausgewirkt?
Auf die Verbraucherpreise hat er sich so ausgewirkt, also wenn wir das zum Beispiel mal bei Eier sehen, Eier gehören zwar nicht zur Marktordnung, aber sie sind indirekt beeinflusst durch die Getreidepreise. Die Eier kosten heute noch so viel wie 1955, 20 Pfennig, 25 Pfennig. Und wenn Sie es bei Fleisch sehen, sind die Preise auch nicht maßgeblich gestiegen. Überall da, wo reine landwirtschaftliche Produkte am Markt sind, sind die Preise sogar tendenziell für den Bauern gesunken. Der Agrarmarkt hat die Verbraucherpreise billig gemacht.
Aber nicht gut unbedingt. Die Produkte nicht unbedingt gut gemacht.
Dahinter steht natürlich, dass wenn Sie so billig produzieren wollen, müssen Sie quasi vom Fließband produzieren, sonst klappt das nicht. Sobald eine menschliche Hand dazwischen kommt, kostet die Lohn. Und wenn der Lohn dazwischen kommt, kommt zusätzliches Geld dazu. Und das muss ja irgendjemand bezahlen. Also die Industrialisierung der Landwirtschaft war quasi auch mitgewollt. Und ohne die wären die Preise, die wir heute haben, überhaupt nicht denkbar.
Wenn Sie ein Blick in die Zukunft werden, wer wird auf diesem europäischen Agrarmarkt auf Dauer eine Chance haben? Der, der sich noch mehr vergrößert, noch stärker rationalisiert oder der, der ganz anders produziert, naturnäher? Oder vielleicht beide?
Ich denke, es werden vielleicht beide mittelfristig eine Chance haben. Die großen Betriebe, die wir heute in Ostdeutschland von 3.000, 4.000 Hektar haben, werden die besten Chancen haben, denn die produzieren zu den günstigsten Preisen. Und der kleinere Landwirt aus dem Münsterland, der vielleicht 30 Hektar heute bewirtschaftet und sich auf eine Form von naturnaher Schweinemast besonnen hat, der wird vielleicht auch gute Chancen haben, weil ihm die örtliche Metzgerei das gerne abnimmt und zur Mettwurst verarbeitet und die Kunden sagen, prima, kommt aus dem Münsterland und das essen wir gerne, ist uns lieber, als wenn es irgendwo aus Tschechien oder aus Russland kommt.
Und auf der anderen Seite der kleine Biobauer, der sich spezialisiert und dafür dann eben erhöhte Preise verlangt.
Diese Gruppe wird klein bleiben. Also die Biolandwirtschaft hat heute 2% am Markt. Sagen wir mal, sie wird in den nächsten 5 Jahren vielleicht 10% am Markt haben. Mehr Landwirte werden es da nicht sein. Und da werden es vor allen Dingen auch wieder die Großen sein, die das Rennen machen. Wir haben zwar hier im Rheinland zum Beispiel Biobetriebe, die haben 20 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Aber in Ostdeutschland haben wir schon Biobetriebe, die haben 400 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Und die werden nachher das Rennen machen und nicht die Kleinen hier.
30 Jahre gemeinsamer europäischer Agrarmarkt, ein Markt, an dem nur die Großen eine Chance haben. Dazu Wilfried Bommert im Studio. Dankeschön. Die Zeit 6:23 Uhr, vor 6:30 Uhr.
Wenige Pilsener, die den Namen Premium-Pilsener verdienen. Aber nur ein einziges, das den Namen König-Pilsener verdient. Weil es eben nicht nur ein Premium-Pilsener ist, sondern das einzige, das sie genießen können wie... Oh, heute ein König. König-Pilsener. König der Biere.
Hier ist der Deutschlandfunk. 7.30 Uhr, die Nachrichten. In Bonn befasst sich heute das Kabinett in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause unter Leitung von Bundeskanzler Kohl mit dem geplanten Jahressteuergesetz 1997. Die Regierungskoalition will unter anderem die Vermögenssteuer abschaffen, die Erbschaftssteuer reformieren, die Kindergelderhöhung um ein Jahr auf 1998 verschieben und den Solidarzuschlag schrittweise abbauen. Im Kabinett geht es ferner um den Umzug von Regierung und Parlament nach Berlin, der im Zeitraum von 1998 bis zum Jahr 2000 stattfinden und insgesamt 20 Milliarden Mark kosten soll. Die Landwirtschaftsminister der Europäischen Union haben heute früh in Brüssel das Preispaket für das Haushaltsjahr 1996-97 beschlossen. Sie einigten sich außerdem auf eine Reform der Marktordnung für Obst und Gemüse mit dem Ziel, die Überschussproduktion einzudämmen. So sollen die Aufkaufpreise und Mengen für überschüssiges Obst und Gemüse schrittweise gesenkt, die Erzeugergemeinschaften zugleich aber gestärkt werden. Die Ursache des Absturzes eines TVA-Jumbojets vor 6 Tagen ist nach Angaben von Präsident Clinton noch nicht geklärt. Die chemischen Rückstände, die an den Wrackteilen und an geborgenen Todesopfern entdeckt wurden, ließen eine endgültige Schlussfolgerung noch nicht zu, sagte Clinton gestern Abend im kalifornischen Sacramento. Die Boeing 747 war vor knapp einer Woche kurz nach dem Start in New York in den Atlantik gestürzt. Alle 230 Insassen kamen ums Leben. Das nordrhein-westfälische Aachen und die Südeifel sind in der vergangenen Nacht von einem leichten Erdbeben erschüttert worden. Über Schäden wurde bislang nichts bekannt. Nach Angaben der Sternwarte Aachen erreichten die Erdstöße die Stärke 4 auf der Richterskala.
Nun ist es 7.52 Uhr, 8 Minuten vor 8, Zeit für unsere Reportage, die heute von der Justizvollzugsanstalt in Freiburg handelt, die in Baden-Württemberg zu den Gefängnissen gehört, die für Erwachsene ein überdurchschnittliches Bildungsangebot bereithalten, wobei die Palette von Kursen für Analphabeten bis hin zur Vorbereitung auf die Fachhochschulreife reicht. Hören Sie Hans-Peter Frick.
Umgeben von den Gebäuden eines Krankenhauses, der Universität und des Finanzamts, riegelt eine hohe rote Backsteinmauer mit Stacheldraht das Terrain der Vollzugsanstalt ab. Hier mitten in Freiburg verbüßen 600 Männer eine Haftstrafe, und zwar von 3 Jahren an aufwärts. In diesem Gefängnis sitzen Betrüger und Räuber, Erpresser und sogar Mörder. Sie verbringen ihren Alltag in einer eigenen Welt, die doch Produkt unserer Gesellschaft ist. Bevor Deutschlehrer Joachim Schote, der hauptamtlich an der Volkshochschule unterrichtet und zusätzlich 3-mal in der Woche zum Unterricht in den Knast kommt, zu seiner Häftlingsklasse gelangt, geht viel Zeit für Schließrituale drauf. Zuerst die Drehtür aus Panzerglas am Eingang, dann die abgeschlossene Türe zum Gefängnishof, über den er den Trakt mit den Klassenzimmern erreicht.
Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl, also vor allem wenn man hier die ersten paar Male ist, weil man hat links eine große Mauer mit Stacheldraht, nicht? Und man hat einen Schlüssel in der Hand, man sieht vor sich direkt ein Haus mit vergitterten Fenstern und weiß, dass alle Türen, die jetzt kommen, abgeschlossen sind und abgeschlossen sein müssen.
Das Lehrerzimmer mit seinen beiden Türen ist die Schnittstelle zwischen Verwaltungstrakt und den Häftlingsgebäuden. Deutschunterricht in der Realschulklasse. 14 Männer, locker gekleidet in Trainingsanzügen und T-Shirts, mit Sportschuhen oder Badepantoffeln, folgen den Ausführungen von Lehrerin Cornelia Heller über den Erörterungsaufsatz. Das Klassenzimmer ist kahl, keine Bilder, keine Pflanzen. Gerade mal 2 Schränke, die mit Vorhängeschlössern verriegelt sind. Durch das vergitterte Fenster blickt man auf andere vergitterte Fenster des gegenüberliegenden Gefängnisgebäudes. 5 Vormittage und einen Nachmittag verbringen die erwachsenen Realschüler in diesem Raum. Wenn Häftling Rudolf Schmid dann noch zusätzlich lernen oder Hausaufgaben machen möchte, muss er dies in seiner Doppelzelle tun. Gerade mal 10 Quadratmeter ist sie groß.
Es steht ein Stockwerk drin, die sind auch relativ eng, meistens ein bisschen kurz für lange Leute. Dann haben wir die Möglichkeit, dass man, wenn man zu zweit ist, 2 Tische hat. Die sind, wie Sie sehen, knapp 80 mal 60. Man hat also am Tisch doch wenig Platz. Ja. Und wenn man zu zweit ist und dann noch lernen muss, ja, wo jeder doch einen Ordner und ein paar Bücher auf den Tisch legen sollte, geht es überhaupt nicht. Ja. Im Schneider sitze ich auf dem Bett und mache meine Arbeit also auf dem Bett.
Die Entscheidung, wer hinter den Gefängnismauern in den Betrieben arbeitet und wer die Chance zu einer Vollzeitausbildung bekommt, diese Entscheidung trifft die sogenannte Zugangskonferenz. Da ist die Anstaltsleitung genauso vertreten wie der Psychologe, der Chef der Schule oder der Werkstattleiter. Dieses Gremium kennt die richterliche Akte und unterhält sich mit dem Gefangenen. Dann wird ein sogenannter Haftplan aufgestellt. Von den 600 Gefangenen in Freiburg sind 120 in Ausbildung, eine Quote, die deutlich über dem Schnitt anderer Haftanstalten liegt. Für Carsten Hanf hat die Zugangskonferenz den genannten Aufbaukurs vorgesehen, ein schöneres Wort für Analphabetenunterricht. Als Hanf in den Freiburger Knast kam, konnte er weder schreiben noch rechnen. Nun macht sich der stämmige, untersetzte Mann mit den schüchternen Augen erstmals mit den Kulturtechniken vertraut.
Das Alphabet kann ich und ich kann auch die Buchstaben entziffern, aber ich kann die Verbindungen, das macht mir Schwierigkeiten.
Ein anderer Kurs, der die Beherrschung der Kulturtechniken voraussetzt, führt in einem Jahr zum Hauptschulabschluss. Dieser Unterricht wird in allen Gefängnissen in Baden-Württemberg angeboten und im vergangenen Jahr konnten immerhin von den fast 8000 Insassen in diesem Bundesland 200 den Hauptschulabschluss nachholen. Die Freiburger Anstalt zeichnet sich durch die weiterführenden Angebote aus. Sie führen etwa zur mittleren Reife oder gar zur Fachhochschulreife. Für dieses Angebot hat sich David Nuber entschieden. 7 Jahre muss er wegen räuberischer Erpressung absitzen. Er hat sich extra von einer sächsischen Anstalt nach Südbaden verlegen lassen. Nur mit einem Fachhochschulabschluss verspricht er sich noch eine kleine Chance auf dem Arbeitsmarkt.
Also ich persönlich habe zum Beispiel vor, nach Beendigung des Telekollegs ein Studium aufzunehmen. Zuerst Fernstudium bei der Fernuni Hagen, weil eben den Umständen entsprechend und dann eventuell weiter an der Fachhochschule bzw. an der Universität.
Ausländer machen mit knapp 40% einen großen und in vielen Bundesländern steigenden Anteil unter den Gefangenen aus. Sie können bei entsprechender Motivation und guter Führung an Deutschkursen teilnehmen. Der Italiener Giuseppe Calvi hat dies allerdings nicht mehr nötig. Er ist in Deutschland aufgewachsen und wusste sich schon früh clever durchs Leben zu schlagen. Nicht immer mit sauberen Mitteln. Mal hat er mit Drogen gehandelt, mal einen Raub gemacht. 6 Jahre hat ihm das insgesamt eingebracht. Doch im Knast hat er gemerkt, was in ihm steckt. Er holte den Hauptschulabschluss nach und macht jetzt eine Lehre als Fräser. In seinem Lerneifer lässt er sich auch von seinen Mitgefangenen nicht beirren.
Viele sagen auch, das halte ich nicht durch. Und viele sagen, das schaffst du auf jeden Fall.
Die Schüler in der Freiburger Männeranstalt gehören zweifellos zu den Privilegierten. Ihre Zellen bleiben zum Beispiel tagsüber auf und sie spüren durch den Kontakt zu den Lehrern, die überwiegend von draußen kommen, einen leisen Hauch von Freiheit. Die kleinen Privilegien rufen aber auch die Neider auf den Plan. Mithäftlinge, die kein Verständnis für die angeblichen Streber haben, aber gelegentlich auch Beamte des Wachpersonals. Über den Bewährungserfolg von Ausbildung im Gefängnis machen sich die Verantwortlichen keine Illusionen. Der im Knast abgelegte Hauptschulabschluss oder die Fräserlehre sind weder ein Schutzbrief gegen erneute Straffälligkeit und noch weniger ein Garantieschein für einen Arbeitsplatz. Andere, mindestens genauso wichtige Elemente müssen für eine geglückte Resozialisierung dazukommen. Etwa der familiäre Rückhalt oder die Freiheit von Schulden. Aber die Ausbildung hilft dem Gefangenen in seinem Durchhaltevermögen und er kann Perspektiven entwickeln, die über den tristen Gefängnisalltag hinausreichen.
Dies war ein Beitrag von Hans-Peter Frick. Gleich ist es 7.59 Uhr, eine Minute vor 8.
WDR 3. Landwirtschaft heute. Die Sendung über Lebensmittel für morgen.
Am Mikrofon Detlef Refen, guten Morgen. Unser Programm bis 7. Glückliche Schweine, armer Boden. Probleme bei der Weidehaltung von Schweinen. Und Angst vor Regress. Europäischer Großhandel will kein genmanipuliertes Soja aus den USA. Wir wollen keinen Regen mehr, egal ob aus Island, Schottland oder sonst woher.
Ein von den britischen Inseln ostwärts ziehender Tiefausläufer greift heute Nachmittag auf den Westen Deutschlands über. So viel zum Wetter, es ist jetzt 6.47 Uhr.
Sie sind der Inbegriff artgerechter Nutztierhaltung. Schweine auf der Weide, die sich auch mal im Schlamm suhlen dürfen, die sich aneinander kuscheln können und sich die Sonne auf die Schwarte scheinen lassen. Doch das Idyll trügt ein wenig. Was für die Schweine gut ist, muss noch nicht für die Umwelt schonend sein. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen, die Lutz Reit für seinen Bericht zusammengefasst hat, zeugen von Problemen bei der Weidehaltung von Schweinen.
Mitunter sind Wissenschaftler alles andere als begeistert über die eigenen Forschungsergebnisse. Auch Michael Brandt hat diese Erfahrung gemacht. Der aus der Nähe von Detmold stammende Bodenkundler hat am Fachgebiet ökologischer Landbau der Gesamthochschule Kassel in Witzenhausen nachgewiesen, dass die als artgerecht gerühmte ganzjährige Freilandhaltung von Schweinen keineswegs gut für die Umwelt ist. Auf insgesamt 1000 Quadratmetern Fläche wurden 10 Mastschweine innerhalb von 3 Monaten von 25 auf 110 Kilogramm Lebendgewicht gemästet. Den Schweinen ging es dabei gut, dem Boden allerdings weniger.
Wir haben also gemerkt, dass im Bereich der Hütte, wo die Schweine sich also ihre Futter bekommen haben, wo sie sich dann doch bei schlechtem Wetter aufgehalten haben, wo sie nachts geschlafen haben, dort die höchsten Nährstoffeinträge sind. Denn auch die Schweine stehen auf und gehen erstmal auf Toilette. Das heißt, die laufen raus aus ihrer Hütte und erledigen erstmal ihr Geschäft. Und das sind natürlich dann Bereiche, wo wir die meisten Nährstoffe auch gefunden haben im Boden. Und das sind 500 Kilogramm Stickstoff im Bereich der Sule. Das geht runter bis 380, so direkt vor der Hütte. Wenn wir also überlegen, ein kräftiger Weizenbestand in der Landwirtschaft wird heutzutage maximal so im Bereich mit 200 Kilogramm Stickstoff versorgt, die er auch aufnimmt. Das zeigt schon, dass hier ein sehr hohes Nährstoffpotenzial in den Boden gebracht wird.
Und ein Großteil dieser Nährstoffe landet früher oder später im Grundwasser, wenn der Regen sie nicht gleich in den nächsten Bach schwemmt. Diese Gefahr besteht vor allem in Hanglagen, weil die Schweine während der 3 Monate auf der Weide den Boden so weit feststampfen, dass ein Teil der Nährstoffe nicht mehr einsickern kann, sondern fortgeschwemmt wird. Wegen dieser Gefahren für die Umwelt kritisiert auch der Agrarwissenschaftler Dr. Dirk Hesse, Experte für Schweinehaltung an der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig, dieses Konzept der ganzjährigen Freilandhaltung.
Obendrein ist vielleicht als Problem zu erwähnen, dass ja wegen dieser Verdichtungsprobleme eigentlich empfohlen wird, ganzjährige Freilandhaltung auf möglichst leichten Böden zu betreiben. Dann aber genau habe ich eigentlich das große Problem für die Umwelt, für das Grundwasser. Denn je leichter der Boden, desto schneller gehen auch die Nährstoffe ins Grundwasser rein.
Dass auch artgerechte Tierhaltung keine Umweltprobleme provozieren darf, ist den Verfechtern der ökologisch orientierten Landwirtschaft in Witzenhausen durchaus bewusst. Die Schweine aber wieder in den Stall zu sperren, damit sie dort in drangvoller Enge gewissermaßen unter kontrollierten Bedingungen ihr Geschäft verrichten, das kommt für sie nicht in Frage. Der Ausweg, der sich anbietet, die Schweine sollen runter von der Weide und rauf auf den Acker.
Wir können also auch auf die Ackerflächen, die doch etwas weiter weg sind vom Hof, hinausgehen. Wir können dieses Haltungssystem in die Fruchtfolge integrieren. Das heißt, die Nährstoffe, die auf die Fläche ausgebracht werden, in diesem Fall durch die Tiere selber, dass wir diese auch den Kulturen danach wieder zur Verfügung stellen, dass die Pflanzen das aufnehmen können. Denn das sind ja auch Nährstoffe und damit Wertstoffe für den Landwirt, Düngemittel. Also wir gehen raus auf die Fläche, zum Beispiel nach Kartoffeln und nach dem Mais oder Zwischenfrucht zum Beispiel. Oder ja, müsste man dann genau sehen, wie wir das in die Kulturen am besten hineinpassen. Das muss man von Betrieb zu Betrieb sehen.
Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Schweine auf die abgeernteten Kartoffeläcker kommen und dort die noch verbliebenen Kartoffeln aus dem Boden wühlen und auffressen. So ließe sich der unerwünschte Durchwuchs von Kartoffeln verhindern, wenn später die nächste Kultur an der Reihe ist. Und das müsste dann natürlich eine Pflanze sein, die sehr viel Stickstoff aus dem Boden zieht, wie etwa Mais oder auch Raps. Auf diese Weise könnten Pflanzenbau und Viehhaltung stärker miteinander verzahnt werden und der Ökolandwirt spart noch das Ausbringen von Wirtschaftsdünger. Die Witzenhäuser befürchten auch keine hygienischen Probleme durch die Fäkalienreste im Boden, weil Parasiten wie zum Beispiel Schweinebandwürmer in Konkurrenz zu den Bodenorganismen keine Überlebenschance haben. Was aber bleibt, ist das Problem der ungleichmäßigen Verteilung der Nährstoffe. Der Boden vor der Hütte ist ja weitaus stärker belastet als in weiter entfernten Bereichen. Michael Brandt propagiert deswegen die mobile Schweinehütte, die nach einer Woche gedreht und später auch mal verschoben wird.
Ja, oder wenn das Ganze mobil gestaltet auf Rädern oder auf Kufen, dann kann man das einfach mal ein paar Meter weiterziehen mit mobilen Weidezäunen, die wir auch im Versuch hatten. Ist das auch bei Schweinen kein Problem. Und dann kann man auch die Nährstoffverteilung besser in den Griff bekommen.
Bleibt aber das Problem der Gülleverordnung. In einigen Bundesländern, so auch in Nordrhein-Westfalen, darf der Landwirt im Winter keine Gülle auf den Feldern ausbringen. Streng genommen dürften dann aber auch keine Schweine draußen auf der Weide oder auf dem Acker stehen, meint Kritiker Dirk Hesse in Braunschweig.
Hier bei der Freilandhaltung passiert aber nichts anderes, als dass eben Kot und Harn aus den Tieren raus in den Boden gelangen und mangels Pflanzenwachstum zu großen Teilen ins Grundwasser. Und das kann nicht richtig sein.
Hier besteht also noch Regelungsbedarf. Michael Brandt sieht hier aber keine Probleme, selbst wenn die Freilandhaltung von Schweinen demnächst im Winter untersagt werden sollte.
Es ist aber durchaus denkbar, dass der Landwirt sagt, im Winter gehe ich 3 Monate mit den Tieren im Stall. Und auch der Konsument wird das sicherlich verstehen. Er sagt, also im Winter kommen die Tiere im Stall und zur Vegetationszeit sind die Tiere draußen auf der Fläche. Das wäre sicherlich ein denkbarer Kompromiss.
Die übergroße Mehrheit der Europäer lehnt genmanipulierte Lebensmittel ab. Und auch von denen, die der neuen Technologie nicht so skeptisch gegenüberstehen, wollen die meisten dennoch, dass solche Gentech-Produkte eindeutig deklariert werden.